Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Was war das für ein Ringen um den Digitalpakt? Der Bund wollte 5 Milliarden geben für die digitale Ausstattung in Schulen. Die Länder wollten das auch, klar. Aber so einfach ist es eben nicht in Deutschland. Über 2 Jahre hat der ganze Zauber gedauert, bis alle sich einig waren. Aber man muss ja nicht meckern. Hauptsache, es hat geklappt. Seit Mai 2019 ist der Digitalpakt in Kraft. Das Geld kann fließen. Nur es fließt offenbar nicht. Es tröpfelt eher vor sich hin. Woran liegt's? Versuchen wir gleich rauszufinden. Außerdem geht's heute um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Eines lautet, gut Bildung für alle. Und auch da muss man sagen, klappt nicht sonderlich. Und auch da fragen wir, woran liegt's? €20 Millionen sind bislang bewilligt aus dem Digitalpakt. 7 Monate nach Start. Das ist zumindest das Ergebnis einer Recherche des Berliner Tagesspiegels. Also weniger als 1%. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn zu den 7 Monaten seit Start kommen ja noch die gut 2 Jahre dazu, in denen schon über den Pakt gestritten wurde. Also eigentlich eine ganze Menge Zeit, um sich schon mal den einen oder anderen Gedanken darüber zu machen, wohin denn mit dem Geld. Es scheint aber schwieriger zu sein. Ein paar Bundesländer haben bislang noch überhaupt kein Geld abgerufen und für die Schülerinnen und Schüler läuft die Zeit derweil natürlich weiter. Am Telefon ist Alexander Lorz, Kultusminister von Hessen und laut Medienberichten eines der Bundesländer, in denen bislang noch kein Euro geflossen ist. Und er sagt nun, stimmt so nicht. Seit Mitte Januar sind nämlich die ersten Gelder gekommen. Fragen wir nach. Also ich habe es gesagt, Sie sagen, in Hessen sind bereits die ersten Gelder geflossen. Vielleicht können Sie mal kurz einordnen, von welcher Größenordnung reden wir denn da?
Ja, also im Moment haben wir bei uns Anträge im Volumen von etwas über 12 Millionen Euro zur Bewilligung vorliegen. Das betrifft 160 Schulen. Und die erste Förderzusage in Höhe von 500.000 Euro hat der Ministerpräsident persönlich in der vergangenen Woche an die Stadt Offenbach übergeben. Insofern ist der Bericht im Tagesspiegel tatsächlich nicht mehr zutreffend. Und Sie können sagen, das verändert sich jetzt im Prinzip von Tag zu Tag. Das gilt für alle Bundesländer.
Trotzdem muss man doch sagen, dafür, dass der Streit um diesen Digitalpakt so langwierig war, werden Sie mir sicherlich zustimmen, dafür ist es doch mindestens verwunderlich, dass es so lange dauert, bis Geld fließen konnte. Nicht nur bei Ihnen, sondern überhaupt auch bei allen anderen. Warum hat es so lange gedauert?
Naja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Gerade weil es bis zum Abschluss des Digitalpaktes so lange gedauert hat, Klammer auf, das lag jetzt nicht an den Ländern, Klammer zu, sondern das lag an sehr grundsätzlichen Differenzen, die weit über den Digitalpakt hinausgingen. Und gerade deswegen konnte man sich ja im Vorhinein nicht einfach sozusagen vorsorglich darauf einstellen. Und nun bedarf es, wenn wir von solchen Investitionssummen reden, ich meine 5 Milliarden Euro ist ja auch kein Pappenstiel, dann bedarf es natürlich da auch entsprechender Verwaltungsvorgänge. Wir brauchen Förderrichtlinien, die müssen auch wieder zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden. Da müssen die Anträge gestellt werden, die müssen begutachtet werden. Das braucht eben alles seine Zeit. Aber dieser Vorlauf ist jetzt überall durch. Und deswegen werden Sie jetzt sehen, wie Tag für Tag und Woche für Woche sozusagen die Förderzusagen purzeln werden.
Jetzt hat Ihre Parteikollegin, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, gesagt, das Wichtigste sei schließlich Qualität und dass die Schulen vor der Antragstellung ein didaktisches Konzept erarbeiten. Sicherlich nicht falsch, aber das mindestens hätte man doch erwarten können, dass es ein didaktisches Konzept für die Digitalisierung von Schulen nicht erst seit Beginn des Digitalpaktes gibt.
Nein, es sind ja auch schon ganz viele Schulen auf diesem Weg unterwegs gewesen. Sie können bei uns in Hessen auch schon jede Menge gelungener Beispiele für Digitalisierung von Schulen besichtigen, die wir auch schon vor dem Digitalpakt aus eigenen Mitteln gemacht haben. Das wird jetzt nur einfach auf eine neue Stufe gehoben mit dem Digitalpakt. Dafür sind wir ja auch dankbar. Und wenn Sie schauen, dass zum Beispiel unsere Förderrichtlinie nach Abstimmung mit Bund, Landesrechnungshof und so weiter seit dem 2. Dezember in Kraft ist, dass am 16. Januar bereits die erste Förderzusage übergeben worden ist, das sind gerade mal keine 6 Wochen und da war noch Weihnachten zwischendrin, dann sehen Sie, da lagen natürlich fertige Konzepte in den Schubladen, weil sonst hätte man das niemals so schnell auf den Weg bringen können.
Jetzt wurde vergangenes Jahr mehrfach kritisiert, dass die Bundesländer selbst gar nicht so ganz genau wissen, wie es um die technische Ausstattung an ihren Schulen bestellt ist. Ist das so?
Das ist teilweise richtig, hat aber den ganz schlichten Grund, dass das auch keine Landesangelegenheit ist, sondern das ist eine Ausstattungsfrage, die liegt bei den kommunalen Schulträgern. Die kommunalen Schulträger sind dem Land gegenüber da nicht berichtspflichtig und deswegen fließt ja auch das Bundesgeld keineswegs an die Länder. Wir sind da ja sozusagen nur die Mittler, die das weitergeben, sondern das ist im Prinzip eine Bundesunterstützung für Investitionen, die eigentlich dann die Kommunen vornehmen. Und wir arbeiten jetzt natürlich eng zusammen. Wir stimmen uns beispielsweise in Hessen in sogenannten regionalen Steuergruppen, auch mit den kommunalen Schulträgern ab. Deswegen bekommen wir natürlich über diesen Prozess auch ein Bild davon, wo die Bedarfe sind und wie es an den Schulen aussieht. Aber wie gesagt, grundsätzlich war das kommunale Angelegenheit und die müssen müssen das dem Land nicht mitteilen, was sie in den Schulen verbauen.
Aber kann man denn sicherstellen oder kann man sich denn sicher sein, dass in den Kommunen bei den Schulträgern überhaupt digitales Know-how vorliegt, um solche Anträge zu stellen? Sie haben es ja gerade skizziert. Ganz einfach ist das ja offensichtlich nicht.
Nein, das ist durchaus unterschiedlich. Es gibt wie überall Schulträger, die sind da ganz hervorragend ausgestattet und auf der Höhe der Zeit. Und es gibt andere, die haben da in der Vergangenheit nicht so viel Wert darauf gelegt. Das müssen wir jetzt in der Tat auf einen einheitlichen Standard bringen. Das ist die große Chance, aber auch die Herausforderung des Digitalpakts. Und dafür aber geben wir als Land natürlich auch entsprechend Hilfestellung. Und zum Beispiel in Hessen sind wir gerade in den letzten Zügen, was den Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Schulträgern anbetrifft, wo auch entsprechende Mindeststandards festgelegt werden sollen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage. Also würden nicht von dem Digitalpakt mindestens mittelfristig diejenigen profitieren, die sozusagen schon sich Konzepte erarbeitet haben, Know-how erarbeitet haben, jetzt nicht erst in den letzten 2 Jahren, sondern in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren?
Der Digitalpakt ist ja auch ein Programm, das auf 5 Jahre angelegt ist. Und natürlich wird es so sein, das liegt in der Natur der Sache, dass diejenigen, die sozusagen schon immer vorne dran waren, jetzt auch da zeitlich vorne dran sind und die anderen vielleicht etwas länger brauchen. Aber dieser Zeitraum von 5 Jahren gibt uns genug Gelegenheit, um am Ende alle an Bord zu haben.
Alexander Lorz war das, hessischer Kultusminister, zur Frage, warum es so lange dauert, bis endliche Mittel aus dem Digitalpakt abgerufen werden. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und wir bleiben jetzt digital, aber wir gehen ins Nachbarland.
Campus und Karriere. International.
In den Niederlanden ist die Digitalisierung der Hochschulen schon weit fortgeschritten, mindestens im Vergleich mit Deutschland. Aber dort lässt sich auch gut erkennen, welche Probleme man sich damit ins Haus holen kann. Denn bislang funktioniert die Digitalisierung vor allem deshalb, weil auf Know-how und Technik der großen Digi-Riesen gesetzt wird. Stichwort Google und Microsoft. Die niederländischen Hochschulrektoren, die haben jetzt Alarm geschlagen. Auch weil die Konzerne oft kostenlos Zugriff auf wissenschaftliche Daten erhalten würden. Und in einem Brandbrief fordern sie, es müssen Grenzen her.
E-Mail-Services, Clouds, aber auch Software, um Plagiate aufzudecken. All diese Dienste kommen an niederländischen Universitäten im Wesentlichen von den großen Technikkonzernen. Google, Microsoft, Amazon, Apple und Facebook. Das empfinden Rektoren und Professoren zunehmend als Bedrohung. Nicht nur der Sicherheit und Privatsphäre von Studierenden und Hochschulangehörigen. In einem offenen Brief in der Tageszeitung Volkskrant warnen sie vor einer Kommerzialisierung des kompletten Wissenschaftsbetriebes.
Die niederländischen Universitäten sind beinahe vollständig abhängig von Cloud-Services amerikanischer Unternehmen,
sagt José van Dijk, Professorin für Medien und digitale Gesellschaft an der Universität Utrecht, die den Brief mit unterschrieben hat. Erst sehr langsam wachse an den Hochschulen das Bewusstsein für die Kehrseite der günstigen Programme, die diese Unternehmen den Hochschulen anbieten. Bezahlt werde nämlich nicht mit Geld, sondern mit Daten. Auf die könnten die Unternehmen über ihre Programme zugreifen.
Eigentlich muss man es so sehen. Daten sind der Sauerstoff für künstliche Intelligenz. Das sind also sehr kostbare Grundstoffe für das Generieren neuen Wissens. Und wenn man die einfach weggibt, dann sind sie auch verloren.
Die Rektoren und Professoren wollen deshalb, dass die Hoheit über die Daten in den Niederlanden bleibt.
Es ist für uns im Hochschulbereich sehr wichtig, dass die Daten nicht auf einem privaten Markt verschwinden, sondern im öffentlichen Bereich bleiben, wo wir sie sorgfältig nutzen können, damit daraus neues Wissen entsteht.
Geschehe das nicht, werde mit den Daten immer mehr Wissen und Macht von den Konzernen entwickelt, die die Hochschulen dann wieder zurückkaufen müssten. Es gehe aber um noch viel mehr. In Europa seien Bildung und Wissenschaft im öffentlichen Sektor angesiedelt. Ganz anders in den USA, aus denen die meisten der genutzten Programme kommen.
Wir haben auch andere Standards, was die demokratische Kontrolle angeht, die Transparenz, auch den Gebrauch von anonymisierten Daten. All das ist uns in Europa sehr wichtig. Deshalb sollten wir uns nicht von amerikanischen Konzernen abhängig machen, die rein kommerzielle Ziele verfolgen.
Bei den Studierenden ist das Bewusstsein für diese Problematik noch klein. Ferle und Simon, die nur ihre Vornamen sagen wollen, studieren in Utrecht und machen sich wie die meisten ihrer Kommilitonen kaum Gedanken darüber, was mit den Daten geschieht, die sie Microsoft, Google und Co. bereitwillig anvertrauen. Für sie zählt vor allem der günstige Preis und die Bequemlichkeit.
Na,
die persönlichen Dinge, also Bankdaten und so, die kommen bei mir nicht in die Cloud. Also geht es vor allem um Sachen von der Uni. Und ja, die werden ja kein großes Interesse haben an meinem Essay über Libyen. Es gibt eine unterschwellige Angst, aber die ist so unterschwellig, dass sie meistens nicht zutage tritt. Wir sind schon ziemlich abhängig. In die Alternativen muss man natürlich Geld stecken. Das mache ich aber nicht.
Allein blijkbaar ben ik dat niet.
Die niederländischen Rektoren und Professoren dagegen sind alarmiert und fordern einen gemeinsamen Ansatz der Hochschulen, mit diesem Thema umzugehen. Es gäbe zum Beispiel unabhängige Programme für niederländische Hochschulen wie SURF, das die Hochschulen allerdings bezahlen müssen. Noch besser wäre es aber, wenn man auf europäischer Ebene zusammenarbeiten würde. Universitäten in den Niederlanden tun das bereits, um zum Beispiel die Idee einer europäischen Cloud voranzubringen, die auch Angela Merkel angeregt hat.
Aber das Schwierige an Europa ist, dass alle Länder natürlich auch miteinander konkurrieren. Im Moment denken allerdings etwa 100 Unis darüber nach, wie man eine digitale Universität von Europa aufbauen könnte. Das finde ich eine sehr gute Initiative.
Der Einfluss der großen Konzerne betrifft aber nicht nur die Hochschulen, sagt José van Dijk.
In den Grundschulen sehen wir, dass vor allem Google auf dem Vormarsch ist. Zahlen sind sehr schwer zu bekommen. Aber wir denken, dass 50-70% der Grundschulen in den Niederlanden Google-Laptops gebrauchen. Und die sind natürlich voll mit Apps von Google. Die werden sehr kostengünstig an die Schulen abgegeben. Und die Daten der Kinder gelangen so an die Unternehmen.
Widerstand gäbe es an den Schulen kaum dagegen.
Es gibt in jeder Klasse so ein oder zwei Eltern, die kritische Fragen stellen. Aber die bekommen dann häufig von den Lehrern oder Schulleitern zu hören, warum wollen sie denn nicht, dass ihr Kind ein Google-ID bekommt? Wo ist das Problem?
Soweit der Beitrag aus den Niederlanden von Andrea Luck. Und kurz bleiben wir noch international mit einem Blick in die Türkei. Dort ist ja Bundeskanzlerin Merkel heute zu Gast und dort hat sie ja viel kontroversen Gesprächsstoff im Gepäck. Relativ unauffällig ist da schon ein aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich ziemlich wichtiger Termin. Die Kanzlerin hat heute nämlich gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan einen neu gebauten Campus eröffnet, der türkisch-deutschen Uni in Istanbul. Die Uni ist ein gemeinsames Projekt beider Länder, wurde 2014 eröffnet, sie wächst immer noch. Aber das gemeinsame Projekt darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es mit der Wissenschaftsfreiheit in der Türkei insgesamt gerade ja nicht zum Besten steht. Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden entlassen aus politischen Gründen seit dem Putschversuch von 2016. Merkel hat das zumindest in Istanbul heute anklingen lassen und gesagt, je größer die wissenschaftliche Freiheit ist, desto größer ist auch der wissenschaftliche Ertrag. Wahre Worte. Im Januar 2016 traten die sogenannten 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Kraft. 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auf unserem Planeten. Eines davon die Bildung, oder genauer gesagt, bis 2030 soll das hier erreicht werden. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung für alle. Heute zum Welttag der Bildung hat die deutsche UNESCO-Kommission darauf hingewiesen, wird eng bis 2030. Von einer Erfolgsgeschichte kann da nicht die Rede sein. Und darüber habe ich gesprochen mit Walter Hirche. Er ist bei der deutschen UNESCO-Kommission Vorsitzender des Fachausschusses Bildung. Und ich habe ihn gefragt, wie fällt seine Bilanz aus?
Also es sind Verbesserungen erreicht worden, aber ein Erfolg in dem Sinne, dass wir das Ziel 2030 ohne weiteres erreichen könnten, zeichnet sich nicht ab. Wir haben Rückschläge. Das Bevölkerungswachstum etwa südlich der Sahara, weil dort der Trend zu mehr Bildung gestoppt worden ist und sich das auf die weltweiten Zahlen schon auswirkt, dahingehend, dass wir zwar eine Verbesserung, wie gesagt, haben, aber wenn das Tempo beibehalten wird, dann werden wir das Ziel in keinem Fall erreichen.
Ja, was sind denn die größten Bremser bei diesem Vorhaben?
Bremser sind, wie ich gesagt habe, das Bevölkerungswachstum. Es ist dann in dem Zusammenhang mangelnde Finanzierung auch. Nach der Finanzkrise 2008/09 sind langfristig bestimmte Finanzströme nicht gewachsen, sondern es stagniert. Dann gibt es das Thema Lehrermangel überall auf der Welt. Und schließlich haben wir Staaten nach wie vor die Konkurrenz durch Kinderarbeit, die dazu führt, dass arme Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken.
Schauen wir mal konkret jetzt auf Deutschland. Sie haben ja gerade den Lehrerinnen-Lehrermangel erwähnt. Der ist ja auch hierzulande ein Problem. Gleiche Bildung ist in Deutschland auch nicht gewährleistet. Also gleiche Bildung für alle, oder?
Wir haben in der Tat, wir haben quantitative Probleme. Siehe, dass man rechnet, bis 2030 fehlen uns im Primarbereich alleine über 26.000 Lehrkräfte in Deutschland. Aber wir haben auch Qualitätsprobleme, weil auch neueste Studien zeigen, dass es immer noch in Deutschland eine Koppelung zwischen sozialer Herkunft und Bildungsergebnis gibt. Das bedeutet konkret, dass jetzt die Sprachförderung zum Beispiel nicht nur im Primarbereich, sondern schon im vorschulischen Bereich ausgeweitet werden muss, dass wir im Primarbereich neben den klassischen Lehrkräften auch Sozialpädagogen brauchen. Und es ist insgesamt so, dass wir für Migranten zusätzliche Programme auch brauchen.
Zusammengefasst, also auch hier fehlt es am Geld.
Auch in Deutschland, ja, es fehlt am Geld. Und was immer die Voraussetzung für mehr Geld ist, es fehlt an dem Bewusstsein immer noch, dass Bildungsarbeit Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Gesellschaft morgen.
Ja, gutes Stichwort. Bildung ist Ziel Nummer 4 und damit eben eines von 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Wie wichtig ist denn dieses Ziel, was eben nur an Stelle 4 steht, für die Nachhaltigkeitsziele insgesamt? Versuchen Sie das mal konkret zu fassen.
Also ohne dass das Ziel 4 erreicht wird, scheitern auch die anderen. Bekämpfung der Armut steht ja zum Beispiel noch vor dem Bildungsziel, aber auch zur Bekämpfung von Armut ist eben mehr Bildung erforderlich und zum Frieden in der Weltgemeinschaft brauchen wir auch mehr Bildungsanstrengungen. Das ist zum Beispiel auch die fehlende Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Wir haben 750 Millionen Analphabeten auf der Welt. In Deutschland alleine rechnet man zwischen 6 und 7 Millionen. Das ist ein Riesenproblem, das die ganze Gesellschaft bedroht, weil ja der Arbeitsmarkt selber sich rasant verändert und Bildung ist die einzige Voraussetzung, um ein bisschen persönliche Sicherheit auch für die Zukunft zu kriegen. Es geht natürlich um Nachholen, also was hat man versäumt und kann ich da zusätzlich etwas erwerben. Es geht aber auch um Weiterbildung, dass mein bisheriger Berufsweg keine Chancen mehr bietet und ich jetzt angesichts von Strukturwandel, wenn ich nur mal die Energiewirtschaft als aktuelles Beispiel nehme, mich umorientieren muss. Und es gibt viele andere Bereiche, die durch die Digitalisierung überholt werden. Da muss ich Weiterbildung anbieten. Und wir haben in Deutschland noch ein relativ gutes System mit den Volkshochschulen. Aber international ist das Thema sehr unterbelichtet. Und da hat sich die Völkergemeinschaft noch nicht auf den rasanten Wandel der Berufswelt eingestellt. Hier muss man sehr viel mehr im Bildungsbereich machen.
Zum Welttag der Bildung haben wir Bilanz gezogen des Nachhaltigkeitsziels Bildung mit Walter Hirche bei der Deutschen UNESCO-Kommission zuständig für den Bereich Bildung. Und damit jetzt nach Berlin. Inklusion in der Bildung bedeutet ja, streng genommen, dass es keine Förderschulen mehr braucht oder zumindest deutlich weniger, weil die Kompetenzen, die bislang dort zu finden sind, auf die Regelschulen übergehen sollen. Soweit die Theorie. Die Praxis ist bekanntlich etwas komplizierter. Aber in vielen Bundesländern gibt es inzwischen die Tendenz, die Förderschulen wieder zu stärken, weil man sie braucht, sagen Befürworter, aber man auf diese Weise die Inklusion an Regelschulen schwächt, sagen die Kritiker. Der Berliner Senat plant jetzt 800 zusätzliche Plätze an Förderschulen zu schaffen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und das, obwohl es in Berlin schon spezielle Regelschulen mit Schwerpunkt Inklusion gibt. Was das bedeutet für die Inklusion in der Hauptstadt? Manfred Götzke hat nachgefragt.
Andrea Häfle sitzt mit zwei weiteren Müttern beim Kaffee im Büro von Eltern beraten Eltern. Eine Anlaufstelle für Eltern mit Kindern mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen in Berlin-Friedenau. Häfeles Sohn besucht die Regelschule, bis vor einem Jahr eine Grundschule, jetzt eine Oberschule. Beide haben einen Inklusionsschwerpunkt, sind also schon besser mit Sonderpädagogen und Erziehern ausgestattet als andere. 19 solcher Schwerpunktschulen gibt es zurzeit berlinweit. An der Grundschule lief es für ihren Sohn mit Down-Syndrom gut. 3 Lehrerinnen pro Klasse, kleine Gruppen. An der neuen dagegen so lala.
Es fehlt an Räumlichkeiten. Also es gibt gar keine Möglichkeit, die Klasse zu teilen, kleine Gruppen zu organisieren. Es gibt zu wenig Oberschulen, die inklusiv arbeiten wollen oder können, sodass das einfach sich das immer so ballt an einzelnen Schulen. Und deswegen sind sehr viele Kinder da mit einem Förderbedarf. Das kann oft gar nicht aufgefangen werden.
Dass der Berliner Senat nun einseitig die Förderschulen ausbaut, hält sie für falsch. Schließlich fehlt es auch an den inklusiven Regelschulen massiv an Sonderpädagogen, erzählt sie.
Also ich finde, es ist ein falsches Signal insofern, dass der Blick nur auf die Förderschulen gerichtet wird und dass man nicht zweigleisig denkt.
Die Förderschulen sind ja im Prinzip das alte System, wo eben Kinder mit Beeinträchtigungen separiert werden. Und wir wollen ja nicht grundsätzlich, dass die Entwicklung da wieder hingeht.
Bettina Land ist zwiegespalten, was den Ausbau der Zentren angeht. Ihre Tochter besucht ein Förderzentrum. Sie ist mehrfach schwerbehindert und auf eine sehr intensive Betreuung angewiesen.
Ich finde das einerseits richtig, weil ich weiß, dass es an den Förderzentren Kapazitätsprobleme gibt und die jetzt schon überlastet sind. Ich weiß, dass beim derzeitigen Stand der Inklusion für manche Kinder die Inklusion eine Überforderung ist. Andererseits finde ich es als Signal problematisch, weil es auch notwendig ist, in die Inklusion insgesamt in Berlin zu investieren, und zwar ganz grundlegend.
800 zusätzliche Plätze will Berlins Schulsenatorin Sandra Scheres an Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung schaffen. Der Bedarf sei ganz einfach gewachsen. Die Zahl der Kinder mit geistiger Behinderung ist in den letzten Jahren enorm angestiegen. Von knapp 2000 im Jahr 2012 auf gut 2400 im Jahr 2019. Fast ein Viertel mehr. Die Ursachen seien vielfältig, sagt Martin Kläßmann von der Senatsschulverwaltung. Einerseits sind ganz einfach die Schülerzahlen gestiegen. Es gäbe aber auch medizinische Gründe.
Es kommen mehr Frühchen zur Welt. Generell steigen die Überlebenschancen von Kindern mit solchen Behinderungen. Es gibt vor allem aber auch eine spezielle Diagnostik, die sich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter verbessert hat, sensibler geworden ist.
Die Mütter vom Beratungszentrum vermuten dahinter allerdings noch einen weiteren Grund. Oft würden Kinder heute ganz einfach anders eingestuft, meint Franziska Teske.
Es gibt relativ viele Kinder, die eigentlich einen Förderschwerpunkt Lernen oder emotional-sozial haben, die, um eine gute Förderung zu bekommen, auch dann in einen anderen Schwerpunkt, nämlich geistige Entwicklung, rübergestuft werden, um das irgendwie auffangen zu können.
Dass nun einseitig die Förderzentren ausgebaut werden und nicht die Inklusionsschulen, es hänge mit dem Elternwillen zusammen, sagt Martin Kläßmann von der Senatsverwaltung.
Im Bereich geistige Entwicklung bei diesen Kindern, da wollen sehr viele Eltern nicht, dass ihre Kinder in der Regelschule beschult werden, sondern wollen dort einen speziell geschützten Raum.
Auch die Eltern von der Beratungsstelle sagen, ganz ohne Förderschulen werde es in den nächsten Jahren nicht gehen in Berlin.
Es gibt noch keine Schule für alle. Die gibt es noch nicht.
Ist die Inklusion in Berlin also gescheitert? Keineswegs, sagen die drei Mütter. Man sei nur ganz am Anfang. Und der Weg sei sehr, sehr lang.
Wir müssen da auch durch, weil es ja auch ganz viel um eine Haltung dabei geht. Und die sehe ich bei vielen nicht, weil über Jahrzehnte ja der Kontakt zu Menschen mit Behinderung gefehlt hat und es deswegen eine Unsicherheit gibt, Berührungsängste, und das ist eine Frage der Gewöhnung und die muss durch direkten Kontakt und räumliche Nähe entstehen.
Stimmen aus Berlin, zusammengefasst von Manfred Götzke. Morgen beschäftigen wir uns in Campus und Karriere dann mit Hochbegabten und deren Förderung in der Schule. Worauf es da ankommt, was da besser gemacht werden kann, darüber diskutieren wir in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr morgen im Deutschlandfunk, und Sie zu Hause können mitdiskutieren. Schreiben Sie uns campus@deutschlandfunk.de. Und für heute war es das mit Campus und Karriere. Hier gibt es jetzt gleich Corso, Kunst und Pop. Heute mit Christoph Reimann. Ein Thema bei ihm: Popmusik in Deutschland. Das schwarze Schaf der Kultur. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.